RBB 24 Inforadio Spezial.
Mit Anna Patacek im Studio. Geschrieben mit CZ, Chemnitz, Zwickau, so müsste ich das jetzt buchstabieren, geht es nach dem Deutschen Institut für Normung, kurz DIN. Das hat gerade erst eine neue Diktierhilfe veröffentlicht und die meisten Buchstaben durch neutrale Städtenamen ersetzt. Denn bisher nannte man ja vor allem Männernamen, also E wie Emil, und dann haben die Nazis auch einiges verändert. Die haben N wie Nathan umgeändert in Nordpol, weil es ein jüdischer Name war. Wir leben in Zeiten, in denen die Sprache auf dem Prüfstand steht und das hört beim ABC eben nicht auf. Dazu passt auch unser Motto des Tages, von Algorithmus bis Zensur, ein Tag zur Sprache. Schön, dass Sie dabei sind.
M-N-O-P, du bist mein Alphabet. Q-R-S-T, buchstabiere ich nun von früh bis spät. Heißt, umarme mich, ich verehre dich, W, X, Y und Z. Beim A war ich allein, beim Z sind wir zu zweien, die Liebe ist halt ein Duett.
Wir schlagen heute den Bogen von den digitalen Möglichkeiten bei der Spracherkennung und Verständigung bis zu guten Popmusiktexten, Gendersternchen und Cancel Culture. Sprache ist Macht. Nur so lässt sich erklären, dass zurzeit so viel über Worte und Schreibweisen debattiert wird. Oder? Fragt sich auch unser Kulturautor Lauf Überland. Und er fängt passend zu Pfingsten an. Das ist nämlich dem biblischen Ursprung nach ein Fest der Sprache.
Am Anfang war das Wort nicht die Sprache, aber das ist eigentlich Wortklauberei. Die Macht der Sprache ist im menschlichen Grundverständnis vom Wesen der Dinge verankert, ob in den uralten Schöpfungsmythen oder in der Alchemie, wo unten wie oben alles auf seinen Namen reagierte. Die magischen Wissenschaften bis in die frühe Aufklärung hinein gingen nämlich davon aus, dass das göttliche Wort, das die Welt geschaffen hatte, sich als göttliches Wort auch im Wesen der Dinge dieser Welt wiederfand. Den Kern der Dinge beim Namen zu nennen, macht es also aus, dass man die Dinge durch Sprache zum Gehorsam zwingen kann. Und er sprach und es ward. Dementsprechend sorgsam musste man mit den Wörtern umgehen. Bestimmte Wörter und Namen mussten sogar verheimlicht werden angesichts der Furcht, dass man demjenigen ausgeliefert war, der den eigenen Namen kannte. Weshalb ja Rumpelstilzchen, als es von Marie seinen Namen entdeckt sah, in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen packte und riss sich selbst mitten entzwei.
Heißt du Kunst?
Nein.
Heißt du etwa Heinz?
Nein, so heiß ich nicht.
Dann heißt du vielleicht Rumpelstilzchen.
Obwohl ja heutzutage der bewusste Glaube an die magische Kraft von Wörtern und Namen weitgehend verblasst ist, ganz ist er es freilich doch nicht. Denn nichts anderes als Sprachmagie durchzieht viele der woken Bewusstseinserweiterungen. Zum Beispiel beim Abreißen sämtlicher kolonialer Denkmäler und Verbrennen aller Bücher aus geistig überholten Zeiten als Schlussstrich unter eine Vergangenheit, die vom Wort her vergehen soll.
Bitte warten Sie.
Und bei der Generalüberholung der Sprache zur Bekämpfung von LGBTQIA+, alles Queerfeindlichkeit, zur Bekämpfung des schlichten Frauseinwollens, von Rassismus und Antisemitismus, ist die Vorstellung, wenn nur die bösen Wörter verschwinden, verschwindet auch das Böse? Das würde jedenfalls bedeuten, dass die Sprache das Denken mehr prägt als das Denken die Sprache. Oder einfach, dass das Wünschen nach wie vor hilft.
Ja, wie rum ist es denn nun? In Kinderbüchern wird seit etwa 15 Jahren über politisch korrekte Sprache gestritten. 2007 hat der Oettinger Verlag als einer der ersten das rassistische N-Wort aus den Pippi-Langstrumpf-Romanen gestrichen. Was die Gegner solcher sprachlicher Modernisierungen damals als Zensur und Bevormundung der Leser empfunden haben. Schon lange her und Wo stehen wir heute im Kampf um die Kinderbuchklassiker? Dieser Frage ist Hans Ackermann nachgegangen.
Meine Mama ist ein Engel und mein Papa ist ein Südseekönig.
Seit 2007 ist Pippi Langstrumpfs Vater in allen Neuausgaben der Romane ein Südseekönig. Der Begriff ersetzt das N-Wort, das einige Jahre später auch in Ottfried Preußlers Roman Die kleine Hexe gestrichen wurde. Damals hat der Rassismusexperte Daniel Bax für die Taz darüber berichtet und in der Zeit einen Kinderbuchstreit ausgelöst.
Die Zeit hat ganz groß das N-Wort auf die Titelseite gesetzt. Und der Artikel fing mit Artikel 1 des Grundgesetzes an. Also da wurde das ganz große Fass aufgemacht. Also wer an einem Kinderbuch auch nur ein Wort ändert, der vergreift sich am Grundgesetz. Was zeigt also, was man da für einen Nerv getroffen hat.
Ich bin heilfroh, meinen Kindern noch aus der alten Ausgabe vorlesen zu können. Im Kinderbuchstreit sind solche gereizten Kommentare nicht verwunderlich, meint Benjamin Schäffler, Leiter der Kinder- und Jugendbibliothek in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin.
In dem Moment, wo Sie den Menschen dieser Generation sagen, diese Pippi Langstrumpf ist aber ganz furchtbar, geht es sofort in eine emotionale Ebene, weil Sie haben dieses Buch als Kind gelesen und Sie hatten da vielleicht ganz wunderbare Erlebnisse mit.
Der Streit über sprachliche Modernisierungen habe in jedem Fall positive Gegenentwürfe hervorgebracht.
Ich bin schon der Meinung, dass die Produktion von Kinderbüchern mit positivem Bild, was zum Beispiel vielfältige Familien angeht, was sexuelle Orientierung angeht, dass sich das doch sehr stark verändert hat zum Positiven hin.
Auf dem Fensterbrett, vor der im Luftzug flatternden Gardine, saß etwas und starrte ihn an.
Mit den Hörbüchern vom kleinen Vampir ist der Berliner Argon Verlag seit Jahren erfolgreich. Für den neuesten Band der Reihe hat Programmleiter Dirk Kaufels von der Autorin Angela Sommer-Bodenburg gerade ein interessantes Angebot erhalten.
Jetzt käme als nächstes Der kleine Vampir und Graf Dracula. Dieser Band spielt in Rumänien. Und die Autorin hat selbst geschrieben, sie wäre nochmal in sich gegangen und hätte überlegt, dass so das ganze Bild über Rumänien und die Rumänen vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß wäre. Und sie hat angeboten, es komplett nochmal neu umzuschreiben.
Dass Autorinnen und Autoren ihre Kinderbuchklassiker idealerweise selbst modernisieren, bleibt die Ausnahme. Wobei auch der vor 10 Jahren gestorbene Ottfried Preußler noch zu Lebzeiten der Streichung strittiger Wörter in seiner kleinen Hexe ausdrücklich zugestimmt hat. Mit modernisierten Klassikern und diversitätsbewussten neuen Kinderbüchern geht der Dauerstreit aber sicher noch lange nicht zu Ende, da sich für die Verlage, meint Dirk Kaufels, der Grundkonflikt einfach nicht lösen lässt.
Wir möchten das Leben so bunt und so respektvoll wiedergeben, wie es einfach auch da draußen stattfindet. Divers, reich an Kulturen, das ist das eine. Auf der anderen Seite aber natürlich verdient auch ein Werk Respekt, das künstlerische Wort sozusagen der Autorin oder des Autors. Und in diesem Spannungsbogen bewegen wir uns als Verlag eigentlich ständig.
Dirk Kaufels, Programmleiter im Berliner Argon Verlag. Und so geht das natürlich auch anderen Kunstsparten, die sich mit Klassikern und einem Repertoire auseinandersetzen müssen, Theater und Opernhäuser zum Beispiel. Welche Möglichkeiten gibt es, ästhetisch anspruchsvoll zu sein und gleichzeitig sprachlich sensibler zu agieren? Unsere RBB-Reporterin Silvia Becker-Lorenz hat mit dem Intendanten und mit dem designierten Schauspielchef des Staatstheaters Cottbus gesprochen, mit Stefan Merki und Armin Petras.
Der Untergang der Kunst sei nun wirklich nicht zu befürchten. Ganz sicher nicht durch das Gendern und nicht durch das Abklopfen klassischer Stoffe, was sie denn noch taugen für unsere Zeit. So der Staatstheater-Hausautor und Regisseur Armin Petras.
Die klassischen Stoffe, die sind ja nur deswegen klassisch, weil die sich quasi bis heute gehalten haben. Ne? Dass da ein Kern ist, der uns heute noch interessiert. Und ich glaube schon, dass wir die Möglichkeiten dafür haben, das sozusagen ganz leicht zu verändern, dass wir versuchen, das, was eigentlich gemeint gewesen ist, in heutige Sprache zu übertragen. Das ist nicht immer wieder leicht und ich glaube, dass wir da auch uns damit auseinanderzusetzen haben, aber wieso auch nicht?
Wieso auch nicht und vor allem, war das nicht schon immer so? Theater ist ein tradierter Männerbetrieb. Noch zu Shakespeares Zeiten spielten hier ausschließlich Männer. Julia, Ophelia und Lady Macbeth eingeschlossen. Zähes Ringen um Perspektiven und Haltungen, genau das ist von jeher der Kern von Regiearbeit. Kaum anzunehmen also, dass nun sensiblere Sprache, dass die Auseinandersetzung mit Fragen von Gender, Rassismus, Kolonialismus, die Autonomie der Kunst gefährden sollten. Armin Petras.
Man darf vorsichtig sein. Genauso wie wir es gelernt haben, dass es bestimmte Wörter gibt, die mit Nazi-Faktoren aufgeladen sind. Genauso dürfen wir heute auch lernen, dass Worte und Sprache, mit der wir umgehen, dass die getränkt ist von Macht und von bestimmten Blickweisen. Und ich finde, das ist natürlich eine Anstrengung, aber gleichzeitig ist es auch eine Chance.
Mit Fantasie statt Polemik und mit den zahllosen Mitteln, die das Theater sowieso hat, das ist auch die Position von Stefan Mergi. Sein Theater ist eine Entdeckungstour, gern auch bei schwerer See. Das betrifft den Regisseur Mergi ebenso wie den Intendanten.
Theater, meine ich, darf erstmal alles. Theater ist als ob und nicht die 1:1-Abbildung von Realität.
Schon lange werden Hamlet und König Lear auch von Frauen gespielt. Es brauche kein Blackfacing, um auf das Unbekannte zu verweisen. Der Othello an Mergis Haus ist kein geschminkter Weißer, sondern ein kaputter Kriegsheimkehrer. Carmen in Mergis Regie, eine äußerst selbstbewusste Frau jenseits aller Vollweib-Klischees. Dass dennoch jedes theatrale Zeichen jederzeit missverstanden und missgedeutet werden kann, ist ein Umstand, den Mergi gelassen sieht.
Das ist ja auch nicht die Aufgabe von Theater, in vorauseilender Absicht einer öffentlichen Diskussion der Meinung Genüge zu tun. Ich meine, Theater sollte Brücken bauen und ich stelle einfach vermehrt fest, dass die Diskussion dahin führt, dass man vermehrt den eigenen Horizont verteidigt, anstatt das Universum des anderen zu entdecken und darauf neugierig zu sein.
Politische Korrektheit? Keinesfalls. Alles auf den Prüfstand? Unbedingt. So will Mergi sich verstanden wissen. So verweist die Diskussion am Theater wie im richtigen Leben auf das Problem, das ihr zugrunde liegt. Es geht nicht um Wörter. Es geht um die Kultur der Debatte. Die Frage, wie gehen wir miteinander um? Und ein besseres Labor, um das zu üben, kann es eigentlich kaum geben. Armin Petras.
In dieser Ambivalenz zwischen bei sich bleiben und auf der anderen Seite auch zu versuchen, zu verstehen, wie eine Gesellschaft sich ändert und dass es neue Bedürfnisse gibt, das eigene Schreiben auch als Prozess, als Fluss, als was Formbares zu denken.
Der Kampfplatz, Sprache. Thema heute in unserem Kulturspezial zu Pfingsten. Ein Tag zur Sprache und am Ende jeder Viertelstunde fragen wir immer, was ist eigentlich alle Sprache? Und unser Kulturredakteur Harald Adel überlegt, vielleicht Musik?
Bei einem Kulturfestival vor einigen Jahren überraschte der Hauptsponsor, ein Automobilkonzern, mit einem Plakat, das vollmundig verkündete, Musik ist eine Sprache, die alle Welt versteht. Beiläufiges Nicken der Festivalbesucher. Aber die zwei Behauptungen in diesem Satz, stimmen sie überhaupt? Fangen wir an mit dem alle Welt versteht. Dieses... Und dieses... Und dieses... Versteht das alle Welt? Gamelanmusik aus Indonesien, Chormusik des 15. Jahrhunderts, Yannis Xenakis. Ja, sagen Forscher, die emotionale Seite der Musik ist kulturenunabhängig. Wusste schon der Philosoph Hegel, dem diese Musik ja nicht ganz geheuer war, weil sie in die Beine ging. Oder Immanuel Kant, der deshalb so griesgrämig in seiner Musikästhetik ist, weil immer eine unsauber intonierende Militärkapelle vor seinem Haus in Königsberg vorbeizog und ihn am Denken hinderte. Dass Musik uns etwas von unserem Unbewussten erzählt, kein Thema. Aber eine Sprache? Im 18. Jahrhundert begann sich in Mitteleuropa die Instrumentalmusik zu emanzipieren. Nicht mehr nur Hintergrundrauschen beim Mittagessen wollte sie sein, nicht nur dienende Funktion in der Begleitung eines Textes. Stichwort ist das redende Prinzip, wie hier bei Carl Philipp Emanuel Bach. Instrumentalmusik musste, so der frühere Berliner Musikologe Karl Dahlhaus, Sprache werden, um den Anspruch, Kunst zu sein, bei den Gebildeten unter ihren Verächtern durchsetzen zu können. Und so tauchen bei Theoretikern immer häufiger Begriffe wie Klangrede oder Tonsprache auf. Doch wo kommt nun genau der Satz her, den der Automobilkonzern als Sponsor auf seinem Plakat verewigte? Music is the universal language of mankind. Es war der amerikanische Dichter Henry Wadsworth Longfellow, der in seinem 1835 erschienenen Bericht einer Europareise als Urheber auftritt. Aber halt, dort geht der Satz gleich weiter. Poetry, the universal pastime and delight. Poesie also Zeitvertreib und Freude. Wenn Musik zur Sprache wird, kann Literatur den spielerischen Part übernehmen.
Schlussakkord zum Ende dieser Viertelstunde unseres Kulturspezials. Ich bin Anna Patacek und das letzte Wort hat Albert Einstein.
Wenn die Menschen nur über das sprechen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.